Mensch, war ein spannendes Jahr, oder?
Es neigt sich dem Ende.
Ja, wir sagen ja normalerweise, war eine spannende Woche, aber heute machen wir mal einen Jahresrückblick.
Wollen wir persönlich reinsteigen und fragen, wie war denn dein Jahr?
Ach nee, ey, komm, hör auf. Lass es uns professionell beginnen.
Okay.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de. Mit David Haase und Alexander Fink.
Also, wir haben uns natürlich ein paar Gedanken gemacht, ne, wie wir das hier heute feiern werden. Und Alex hat vieles aufgeschrieben. Schreib doch mal auf, was wollen wir heute durchkauen?
Ja, also wir haben ein paar Oberthemen. Ein paar werden euch sicherlich selbst schon direkt einfallen, wenn ihr auch fleißig den Podcast verfolgt habt oder generell die Nachrichtenlage
in der Farbe oder liest.
Der Luftverkehrswirtschaft. Wir haben die Standortkrise in Deutschland. Wir haben Boeing natürlich in der Dauerkrise.
Ja, wobei ich weiß gar nicht, 737 Max war gar nicht so schlimm mehr dieses
Zumindest
Jahr.
Zumindest gab es ein paar Highlights. Handelskrieg und Geopolitik.
Oh ja, Trump, meine Güte.
Konsolidierung und Wettbewerb.
Ja.
Sicherheit und Zertifizierung.
Naja, reden wir über ein paar Abstürze und so, ne?
Ja, und Technologiewandel.
Was kommt da?
Was haben wir denn da? Ja. Der Technologiewandel, der irgendwie gar nicht so im Wandel ist, sondern eher so rückgewandelt wird. Airbus
Ach
und Boeing.
So, ja, klar. Haben ihre, ne? Die ganzen Zukunftsprojekte und sowas, Antriebe und sowas.
Alles mal hinten angestellt.
Ja, wollen wir damit einfach anfangen? Mhm. Fangen wir damit an, oder?
Ja.
Ja, war schon krass. In der Vorbereitung habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass irgendwie dieses Thema Airbus rudert irgendwie bei Wasserstoff zurück, beziehungsweise Airbus lässt jetzt irgendwie diesen Nurflügler, ne, von der Konzeptidee, ihr kennt da diese fliegende Flunder und so, in der Schublade verschwinden, dass das irgendwie alles schon viel länger her war. Aber nee, das haben wir immer nur geschrieben, das war im ne, September, dass das irgendwie ne? quasi irgendwie alle sagen, dass das irgendwie nicht funktioniert. Aber letztendlich wirklich offiziell wurde das erst im September.
Ja.
Also richtig krass eigentlich. Ja, was ist passiert? Können wir vielleicht nochmal kurz irgendwie...
Genau, also Airbus hatte ja vor einigen Jahren schon ihr Projekt Zero E vorgestellt, wo verschiedene... War noch Zero E, oder?
Ja, genau. Ja? Und dann, also ihr erinnert euch an diese Fotos. Ne?
Gab so ein paar Konzepte, ne? Wo mehr oder weniger klassische Flugzeugmodelle aus dem Hause Airbus, wie man zumindest mal erkennen konnte.
Ne?
Genau. Mhm. Konzeptionell vorgestellt wurden.
Die mit Wasserstoff fliegen, genau, muss man dazu sagen.
Die mit Wasserstoff fliegen sollten.
Fliegen sollten, ja. Und das Beste war irgendwie, das war so ein bisschen, wurde das so präsentiert, als ob das jetzt alles dann noch schon 2035 so fliegen sollte. Ne?
Genau.
Aber das war natürlich von Anfang an so nicht gedacht.
Ja.
Wurde nur gerne so kolportiert und ich glaube, Airbus hat es auch so stehen lassen. Letztendlich, was sie jetzt gesagt haben, naja, also ne, das Flugzeug, was da sozusagen abgebildet wurde mit, ich sag jetzt mal, Jettriebwerken, das wird nichts, ne, weil das ist sozusagen, wäre Wasserstoff-Direktverbrennung gewesen. Das wird nichts und dieses doch relativ weit in der Zukunft liegende Flunder-Konzept, ne? Blended Wing-Body-Konzept, ne? Wo sozusagen so nur Flügler-Ideen, ne? Die natürlich für Wasserstoff auch ganz cool sind, einfach weil dann hast du halt so einen dicken Flügel, wo du das alles reinpacken kannst und so. Das ist das, wo auch erstmal nicht geben wird. Ne?
Ja.
Und was bleibt, ist eigentlich dann von Zero E dieses Regionalflugzeug, was ich sag jetzt mal so ATR-mäßig.
Ja, ne? Genau. Turboprop.
Turboprop-mäßig, naja, kann man auch nicht sagen, beziehungsweise, also soll ja ein Elektromotor dranhängen. Und das dann eben in Kombination mit einer Brennstoffzelle dann Wasserstoff elektrisch fliegen, quasi.
Ja.
Also das ist das Einzige, was übrig geblieben ist, aber ich glaube,
das
konkreten,
auch nochmal weiter hinten angestellt.
Ja, genau, also 2035 wird es nichts, ne, wurde gesagt, so, und also ich glaube, ein wirklich konkretes Datum wurde nie genannt, ne.
Ja.
So, aber das hat vielleicht den einen oder anderen überrascht. Also viele, ich habe ja gesagt, also ich dachte, das wäre schon viel länger klar. Also viele, mit denen wir halt so geredet haben, haben gesagt, geht sowieso nicht. Ne? Also da wird Airbus zurückrudern. Dann kam das jetzt auch. Das ist natürlich schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, blöd. Ne? Weil, ich sag mal, alle haben, oder viele haben halt geglaubt, ja, das wird jetzt irgendwie ganz easy, jetzt fliegen wir demnächst alle mit Wasserstoff und dann sind wir alle ganz klimaneutral und sowas. Also erstens, klar, klammern wir jetzt einfach mal aus, dass es eigentlich auch nicht genug Wasserstoff gibt. Und wenn dann auch kein Grün oder so, ne, weil ganz klar, kannst auch Wasserstoff aus Kohle machen, aber da hast du ja jetzt fürs Klima auch nichts gewonnen. Ne?
Ja.
Naja, aber das ist, also sozusagen jedenfalls der Stand der Entwicklung und daran wird sich jetzt wohl auch erstmal die Industrie messen lassen müssen, dass es eben doch deutlich weniger schnell, in deutlich kleineren Sprüngen vielleicht auch, kann man sagen, weitergeht, was dann da eben das klimaneutrale Fliegen, zumindest in der Größe von Verkehrsflugzeugen, dann eben jetzt angeht. Ne? Darunter wird ja ganz, ganz viel geforscht, entwickelt und so weiter. Da gab es dieses Jahr ja auch verschiedenste Erfolge und so weiter. Soll jetzt vielleicht aber nicht unbedingt unser Thema sein. Das Thema ist eben Airbus und die sagen halt, naja, okay, Wasserstoffdirektverbrennung sehen wir jetzt erstmal nicht. Ja. Wasserstoff in Kombination mit einer Brennstoffzelle, um deinen Elektromotor anzutreiben, dann schon eher.
Ja.
Und das wird dann halt eher irgendwie so ein Flugzeug werden, was dann, naja, weiß gar nicht.
Ja.
50 Leute transportiert oder so.
Ne? Technologiewandel dieses Jahr war insofern vielleicht auch nochmal das Stichwort dafür, dass ja die SAF-Quoten seit diesem Jahr erstmals
seit dem 1.1. Also in der EU, ne? 2% müssen jetzt hinzugefügt werden. Also sprich für alle, die jetzt SAF vielleicht, denen jetzt nicht das so viel sagt. SAF ist der Überbegriff für Sustainable Aviation Fuels. Also für alle nachhaltigen Kraftstoffe. Ne? Oder wenn man es jetzt mit dem Auto vergleichen möchte, mit so E10. Ne? Ja, da sind 10% Biokraftstoff drin.
Ja.
Gibt es auch für Diesel und so weiter. Ne? Das ist sozusagen, wird aus pflanzlicher Basis meistens hergestellt. Zumindest das, was so verfügbar ist. Auch im Luftfahrtbereich sind ja auch schon SAF-Kraftstoffe verfügbar. Zwar noch nicht so viel, wie man sich das jetzt als Branche wohl wünschen würde. Und dann vor allem ja auch nicht aus den Verfahren, wie man sich es eigentlich wünschen würde.
Ja.
Nämlich also PTL, ne, Power to Liquid, das ist ja eigentlich immer so dieses Zauberwort, ne, wo eben alle drauf steil gehen, weil das halt das Coolste an der Stelle ist, dass man eben wirklich sagt, okay, wir haben hier Strom und da machen wir jetzt im Wesentlichen, ich sag mal, aus Luft und Liebe oder sowas. Ist jetzt übertrieben, ja, ihr wisst, ich weiß es besser so, aber macht man dann halt irgendwie Kraftstoffe. Das ist also wirklich, ich sag jetzt mal, im Moment ja auch noch in homöopathischen Dosen nur verfügbar. Da gibt es vielleicht die eine oder andere Forschungseinrichtung, so, die da jetzt irgendwie forscht. Ne? Wir haben jetzt gerade hier Leuna und so weiter kommen. So, aber viel mehr gibt es da noch nicht. Da hat jetzt die Bundesregierung ja auch gesagt, okay, die PTL-Quote, ne, die nationale PTL-Quote, lassen wir jetzt doch erstmal, einfach weil es das Zeug nicht gibt.
Ja.
Und alles andere wäre wahrscheinlich ja auch Blödsinn. Ne, weil was willst du da irgendwie? Du kannst ja keine Airline oder keinem Kerosinunternehmen eine Strafe aufbrummen dafür, dass es irgendwie Zeug nicht kauft oder verkauft, was es halt nicht gibt.
Ja.
Ne, das wäre ein bisschen komisch.
Richtig.
Aber was gibt es noch an SAFs? Ne? Also es gibt eine ganze Menge an Treibstoffen, die eben quasi unter diesem Oberbegriff an SAF dann laufen. Vor allem unterscheiden die sich im Herstellungsverfahren. 2% wird zu gemixt in Europa.
Das ist jetzt ein Thema, wo wir vor allem mal aufs nächste Jahr jetzt gucken müssen, weil dann die ersten Statistiken höchstwahrscheinlich herauskommen werden, wie das denn geklappt hat in 2025.
Naja, da werden jetzt, also die ersten Statistiken werden jetzt dann können jetzt auch eingetragen werden. Also es gab ja da auch dieses Tool, wie alles noch gar nicht so richtig.
Gibt's jetzt endlich seit Sommer.
Wurde dann dann auch im Laufe des Jahres eingeführt. Also können die Airlines dann jetzt auch reporten. Das ist, also SAF ist ganz wichtig für die Luftfahrt.
Ja.
Weil eben, also wirklich absehbar ist, und da kommen wir jetzt schließlich die Klammer wieder zu den Airbus-Flugzeugen und den vielleicht so ein bisschen getrübten Wasserstoff-Euphorien in der Luftfahrt, dass SAF wird halt zumindest für die Langstrecke und für die größeren Flugzeuge noch lange, lange, lange das Mittel sein, wie man eben klimaneutraler unterwegs ist. Und das sieht man auch daran, dass sich ja in diesem Jahr zum Beispiel auch die SAF, also die Roadmap der Branche ja auch geändert hat, wie man denn klimaneutral unterwegs sein möchte bis 2050. Und da spielt Wasserstoff jetzt auch nur noch eine sehr, sehr kleine Rolle.
Ja. Nun war das ja, hast du ja gesagt, Airbus kam ja irgendwie schon länger vor, ne? Haben wir jetzt herausgefunden,
Boeing war September. Ja auch, ne?
Das Boeing hatte ihr Experimentalflugzeug, die X-66,
mit der NASA zusammen,
bereits im April eingestellt, beziehungsweise mal erstmal in einen Schubkasten gepackt und gesagt, gucken wir uns vielleicht nochmal später an. Und vielleicht können wir da auch auf den nächsten Themenkomplex kommen, Boeing in der sogenannten Dauerkrise.
Ja,
denn ich würde mal sagen, dass dieses X-66-Flugzeug da so vielleicht hinten angestellt wurde, hat jetzt nicht rein hat nicht jetzt die reinen Gründe aus der Forschung, glaube ich, ergeben, sondern auch, und das ist ja bei Bohlen schon seit einigen Jahren das Problem, dass das Personal, was in verschiedenen Projekten arbeitet, immer wieder zu anderen Projekten abgezogen werden musste,
ja, wo es kriselte. Da eben sozusagen schnell zu löschen. Ja. Ne? Aber vielleicht muss man ganz, also lass uns mal noch bei dieser X-66 ein bisschen bleiben. Das hat ja Boeing zusammen koordiniert mit der NASA. Ja. Also das ist eher, ich sag mal, so eine Art Forschungsansatz gewesen. Ne? Das ist jetzt nichts, oder in Abgrenzung zu dem, was Airbus da getrieben hat mit ihren Computerillustrationen, die ja quasi so getan haben, als ob das jetzt dann irgendwie bald gebaut wird oder sowas. Und dann könnte es ja auch so aussehen und so weiter. Wie da abgebildet war, das von Anfang an eher so ein Forschungsding. Also das sollte ja auch diese ewig langen Flügel haben, diese ganz dünnen Truss, wie hieß es? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es auch wie hieß. Also ein Ansatz sozusagen, wie eben auch Flügel neu gedacht werden können. Eher so auf, also eigentlich an einem Segelflugzeug sich orientierend, dann sollten da auch verschiedene Antriebsformen drunter getestet werden. Ne, also von, ich sag mal, eher klassischen Triebwerkstypen, die dann eben mit SRF fliegen oder eben vielleicht ja dann auch, weiß gar nicht, war Wasserstoff da jemals ein Thema, kann ich mich gar nicht so ganz genau erinnern. Was sie auf alle Fälle dran testen wollten, war auch der Open Rotor.
Ja,
ne? Und das ist vielleicht auch was jetzt sich in diesem Jahr so ein bisschen herauskristallisiert hat, in diesem Bereich, wie ich meine, der neuen Technologien, Antriebstechnologien, ist halt, dass die jetzt scheinbar doch alle irgendwie Richtung Open Rotor tendieren. Ne? Also da gab es dann ja auch so ein paar Illustrationen, ne, von Airbus, wie dann eben die nächste Iteration der A320neo, wie wird es eigentlich heißen? Ne? Also es gibt ja CEO, das ist die Current Engine Option, dann gibt es NEOs, das sind die New Engine Options.
Der Neo, Very New.
Ja, Very New. Vneo oder Nina Neo.
Oder SEO, Superb Engine Option.
Ja, irgendwie so, ne? Also da wird sich Airbus sicherlich dann was einfallen lassen, wenn es dann soweit ist. Also wenn es dann wirklich irgendwann mal soweit ist. Aber eins scheint auf alle Fälle klar, und das hat das Jahr jetzt auch gezeigt mit dem großen Triebwerksrückruf und so weiter, mit den Gear-Turbofan-Triebwerken und sowas alles, was jetzt das Jahr gelaufen ist und ja auch immer noch läuft. Ne? Also das sind ja also hunderte Triebwerke, die da irgendwie immer noch zu reparieren sind. Das dauert also jedes einzelne davon hunderte Mannstunden. Und das ist unglaublich. Entsprechend haben wir auch immer noch zu wenig Kapazitäten im Markt. Das sehen wir dann auch wieder daran, dass irgendwie der deutsche Luftverkehrsmarkt auch hinterherhinkt und die Flugzeuge nicht ausgeliefert werden können, so wie sie eigentlich sollen. Das hat alles miteinander zu tun. Und das Thema an der Stelle ist einfach, dass, und das ist jetzt mein, ich sag jetzt mal, laienhaft professioneller Blick auf die Sache, weil ich bin jetzt kein Ingenieur oder Techniker oder sowas. Aber es scheint wirklich ja so zu sein, dass also diese Triebwerkstechnologie, wie wir sie jetzt eigentlich im Wesentlichen ja seit den Anfängen des Jet-Zeitalters haben, ne, da wurden die Fans immer größer und die Bypass-Ratios immer größer und die Einspritzung immer genauer und ne, also bis hin dann eben zum Schluss zu diesem Gear-Turbofan, also wo dann ja wirklich das erste Mal neu war, dass sich nicht sozusagen in diesem Triebwerk alles mit derselben Geschwindigkeit dreht, immer, ne, sondern dass eben bestimmte Teile dieses Triebwerks auch entkoppelt, ne, mit einem Getriebe, deswegen Gear, ne, geared, auch entkoppelt werden können, um dann immer in der idealen Drehzahl zu laufen. Das macht das Ganze halt super anfällig und super filigran und super alles. Jetzt hat der Rückruf damit gar nichts zu tun, da ging es um additive Verfahren oder sowas, aber im Wesentlichen hat es auch damit zu tun, weil es musste halt immer leichter werden, ne, und immer platzsparender gebaut werden und so. Diese Technologie scheint irgendwie ihren Zenit erreicht zu haben.
Ja, die Geschichte ist auserzählt.
Na, also da wird es jetzt nicht möglich sein, nochmal sozusagen in dieser klassischen Triebwerkstechnologie für, ich sage jetzt mal, ne, Düsenjets, ne, also für Jet-Triebwerke, da nochmal mit einer neuen Triebwerksgeneration 20%+ an Einsparpotenzial rauszuholen, wird es nicht geben.
Ja.
Ne? Noch dazu, wenn es dann ja auch noch irgendwie performant sein soll, also sprich funktionieren soll.
Ja.
Ne? Also das ist die Wahrheit. So, und gleichzeitig Na, also alle Airlines wollen ja ein Flugzeug, was weniger verbraucht. Ne? Es gibt ja keine Airline, die sagt so, hey, wir sind super zufrieden hier mit den alten Flugzeugen, die super viel Kerosin verbrauchen, weil kostet ja auch nichts. Ne? Nee, im Gegenteil. Ne? Also anders als so ein altes Kohlekraftwerk, was halt abgeschrieben ist und was halt für Billo irgendwie Strom produziert oder sowas, dass die Eisenbahn fahren kann, ist es halt so, dass irgendwie so ein Flugzeug, das da will die Airline, dass es das modernste und neueste ist, ne? Dass es sozusagen am wenigsten verbraucht, weil hey, die Kerosinrechnung ist mit Abstand der größte Posten ne, in der Bilanz. Also und zwar nicht auf der Habenseite, sondern auf der Sollseite. So, deswegen wollen die Airlines das eigentlich. Ne? Die wollen das haben, aber die Industrie kann es halt nicht liefern.
Ja.
Ne? Und das liegt natürlich daran, dass, ja, wir kommen gleich dazu, ne, Boeing ja doch relativ schwach ist, auch nachhaltig angeschlagen ist, sodass quasi Airbus ja auch machen kann, was sie wollen. Sind wir mal ehrlich.
Ja.
Also eigentlich, wenn du ein vernünftiges Flugzeug haben willst, kaufst du halt einen Airbus. Und dann können die es irgendwie auch irgendwann liefern in den nächsten 10 Jahren.
Ja.
Ne? Wenn dann irgendwann mal der Backlog abgearbeitet ist. Aber da ist jetzt wenig Druck auf dem Kessel, dass Airbus was Neues macht.
Ja.
Ne? So, das muss man einfach sehen. Richtig. Und gleichzeitig ist es aber auch, egal aus welcher Perspektive, ob du es jetzt nur irgendwie aus der Airbus-Perspektive, aus der Boeing-Perspektive oder aus der Embraer oder meinetwegen auch aus der Comac-Perspektive siehst, gibt es da keinen Alternativantrieb, der jetzt fertig wäre, wo alle sagen würden so, ey, hier, bau das ran und dann 20-30%. Ne?
Ja, aber wenn dann müsstest du ja alles wieder überarbeiten, also wenn dann musst du ja auch anfangen, das Design eines Flugzeugs zu überarbeiten, weil aber auch das irgendwann jetzt an seine Grenzen gekommen ist.
Und das macht halt jetzt keiner, einfach weil es noch nicht klar ist, in welche Richtung es sich entwickeln wird.
Ja.
Wird es Wasserstoff, wird es Brennstoffzelle, Wasserstoff, wird es halt bei SAF bleiben? Wird es ein Open Rotor, also auch Open Rotor, ne? Also vielleicht für alle, die das nicht so wissen, wir können es, also für die jetzt auf YouTube zugucken, blenden wir es gerne mal ein. Aber das ist halt ein großer Propeller rund um, ich sag jetzt mal, normales Triebwerk.
Da fehlt halt einfach der Mantel rum.
Ja, aber es ist halt viel größer. Ja. Ne? Die Schrauben sind viel, ich sag jetzt mal, ne, man sieht, das ist was anderes als ein Turboprop, weil dahinter ist dann auch nochmal so ein Ring mit Fanblades, die sozusagen dann den Luftstrom noch dann über das Triebwerk außen leiten und so weiter. Da kommt man relativ weit jetzt mittlerweile. Ne? Also wir haben uns das ja auch wieder angeguckt auf Messen und so weiter. Das scheint der Weg zu sein. Ne? Also man scheint es auch hinbekommen zu haben, die Probleme. Ne? Da wird ja geforscht seit ich Kind bin.
Ja.
Kann mich erinnern an eine 727 mit Open Rotor hinten dran oder sowas. Ja? Das ist, da hat man aber unglaublich Vibrationsprobleme gehabt und so. Aber das scheint man irgendwie jetzt in den Griff zu bekommen, langsam. Ne? Sodass dann eben Boeing und auch Airbus irgendwie offensichtlich in diese Richtung schwenken, um dann die nächste Generation ihrer Brot- und Butter-Flugzeuge, also 737 und A320-Familie, dann eben damit ausstatten zu müssen. Aber wie du eben gesagt hast, musst du dann auch das Flugzeug umbauen, weil Open Rotor ist halt ein großes Fantriebwerk, also mit offenen Rotoren. Die kannst du ja nicht mehr so einfach. Also die 737 ist ja vorbei.
Genau, das Problem leider sehr tragische Art und Weise dann auch gesehen.
Genau, was Alex meint ist, also schon der Gear-Turbo-Fan, der drunter hängt, der ist halt breiter, größer, schwerer, so, dann ist das Ding nach vorne gerutscht.
Vorgenommen werden,
weil eine 737 ist relativ niedrig, ne, die sitzt recht niedrig über dem Boden, das kommt einfach daher, dass das irgendwie seit 1960 ist das im Wesentlichen dasselbe Flugzeug.
Und die Triebwerke zu der Zeit noch ganz andere waren.
Die Triebwerke waren so kleine Würstchen, die so unten drunter hängen, da war das alles kein Problem. Man hat das Flugzeug damals extra so niedrig gebaut, damit man das halt ohne irgendwie groß Flughafen-Equipment beladen und abfertigen konnte, weil damals halt viele Flughäfen einfach noch nicht so weit waren. Ne?
Ja.
So, das war eine ganz andere Zeit. So mittlerweile, die Max sitzt auch ein bisschen höher und so weiter, ne? Weil die Triebwerke mussten halt höher. Da wurden sie auch nach vorne gesetzt, damit man sie nach oben setzen kann. Ja. Das hat dann zu diesen MCAS geführt, dass man quasi ein System einführen musste, was quasi die Steuerimpulse irgendwie wieder anders, also so zurück manipuliert, damit sozusagen die Crews das fliegen können wie jeder andere 737, weil obwohl der Schwerpunkt ganz anders liegt, so, und da hat man dann Fehler gemacht und dann sind diese zwei Flugzeuge abgestürzt.
Ja.
So. Das war das so. Und da sieht man so Kleinigkeiten, was das für große Tragweite dann hat eigentlich, wenn man sich das durch eine Ingenieursbrille anguckt und wie wichtig das auch ist, dass man sich da die Zeit nimmt.
Ja.
Ne? Und also wie gesagt, wir haben ja eben schon gesagt, Airbus hat da eigentlich keinen großen Druck auf den Kessel, irgendwas richtig zu machen. Und deswegen werden die jetzt auch nicht ohne Grund, also die Milliarden irgendwo reinschmeißen, ja, ohne zu wissen, ob es dann dazu kommt.
Die Bestellbücher sind voll.
Ja.
Über die nächsten Jahre ist die Produktion ausgeplant. Was willst du, brauchst du gar nichts machen. Das ist doch die beste Lage überhaupt.
Ja, ne, also und selbst wenn du Druck hättest, der Erste zu sein, wieder da irgendwie was Revolutionäres irgendwie an den Start zu bringen, bist du ja immer noch ein bisschen ratlos, weil du eigentlich nicht weißt, wohin mache ich denn. Ne, MTU hat dieses Jahr, glaube ich, auch das Wetttriebwerk beerdigt. Mhm. Ne, da ging es irgendwie um Wasserkühlung, so war wohl zu schwer und sowas.
Kommen wir zu Boeing nochmal.
Ja, kommen wir nochmal zu Boeing.
Die 737 Max war natürlich über viele Jahre hinweg das Sorgenkind, auch nochmal, weil wir im Januar 24 auch nochmal diesen Zwischenfall mit dem Doorplug
hatten. Stimmt, das war ja auch im Januar. Nee, das ist aber Januar, das ist ja ein 24, Jahr davor.
Genau, es war nochmal ein Jahr davor, was ja nochmal die 737 Max nochmal zurückgeworfen hat.
Ich wollte gerade sagen, so, Alter, ist das auch dieses Jahr passiert? Nee, das war schon ein Jahr vorher.
Zum Glück war das schon wieder ein bisschen länger her, aber es hat sich zumindest noch bis in dieses Jahr hineingezogen, weil Boeing daraufhin die Produktionskapazitäten der 737 Max auf 38 pro Monat drosseln mussten, die sie ja auch über lange Zeit hinweg nicht mal annähernd erreicht haben. So, jetzt ist Boeing mittlerweile in so einer Situation zumindest wieder hingekommen, dass sie zum einen diese Produktionsprobleme ausfindig gemacht haben, beseitigen konnten, diese permanente Kontrolle und Aufsicht auch zumindest mal insofern gefruchtet hat, dass da jetzt auch über einen konstanten Zeitraum die Flugzeuge zuverlässig produziert werden, also die Airlines, die da beliefert werden, beispielsweise Ryanair allen voran, zeigen sich sehr positiv über die Qualität der Flugzeuge und auch über den Output, den Boeing da wieder garantieren kann, denn sie haben es geschafft, diese Produktionskapazität von 38 Stück pro Monat zu erreichen und haben dann gesagt, okay, wir können das jetzt konstant halten und würden jetzt gerne hochgehen. Das durften sie jetzt zum ersten Mal dieses Jahr und wollen das dann auch noch sukzessiv auf 47 pro Monat dann hochschrauben, sodass da Boeing zumindest mal in diesem Jahr, was die 737 Max angeht, für positive Nachrichten sorgen konnte.
Ja, die durften das, da wundert sich vielleicht jetzt der ein oder andere, ne? Aber die standen halt extrem unter der, ich sage jetzt mal Fuchtel, unter der Aufsicht der Behörden, ne? Der Luftfahrtbehörden. Die FAA hat da jedes Flugzeug abgenommen, ne? Einzeln. Also, und zwar mit Argusaugen, ja, einfach weil da so viel schief gelaufen ist. Und gerade mit diesem Doorplug ist auch wirklich unglaublich. Ja. Da weiß bis heute, glaube ich, keiner so richtig, wo eigentlich da die Bolzen sind. Mhm. Ne? Also da müsst ihr euch mal vorstellen, die haben quasi diesen Rumpf geliefert bekommen. Ja. Der wird ja komplett montiert von einem, ich sag mal, einer ehemaligen Tochter, muss man sagen, von Spirit Aerospace. Kommt dann mit so Eisenbahnwaggons, ne? Kennt ihr vielleicht auch die Fotos oder Videos dazu, werden die dann da angeliefert in Seattle zu dem Boeing-Werk und dann wird sozusagen da nochmal, ne, bevor das dann alles irgendwie zusammengebaut wird, wird auf Dichtigkeit geprüft. Und da war dann wohl irgendwie bei diesem einen Flugzeug, war halt auch ein Problem. Und dann haben die halt diesen Doorplug, so muss man auch vielleicht nochmal erklären, ist halt sozusagen bei bestimmten Konstellationen, wie die Airlines das dann halt buchen, hast du da entweder eine Tür an der Stelle oder du hast halt keine Tür, sondern ein Fenster und das heißt dann Doorplug. Also das ist sozusagen die Tür zugemacht mit einem Pfropfen.
Genau.
Ne, so und da ist dann halt ein Fenster, das siehst du eigentlich gar nicht von innen. Ja. Von außen siehst du das so ein bisschen, aber von innen eigentlich nicht. Ja. So, und dieses Ding war irgendwie nicht richtig festgemacht.
Ja.
Und das passiert halt ab und zu mal so und dann musst du das halt, oder vielleicht hat sich es auch irgendwie komisch gerüttelt oder so. Also jedenfalls, das wird überprüft und wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Und dann haben die aber diesen Prüfungsvorgang offensichtlich überhaupt nicht irgendwie dokumentiert festgehalten oder irgendwas, sodass es dann dazu kam, dass die wirklich, und dieses Ding ist halt mit mehreren so Bolzen festgemacht, dass sie dann diesen Plug wieder eingebaut haben, ohne diese Bolzen.
Ja.
Und da fragt sich doch jeder, also erstens, wie geht das? Zweitens, wo sind die Bolzen hin? Da müssen doch dann zwei Bolzen liegen.
Das ist der Klassiker, wenn du dein Möbelstück zu Hause aufbaust, hast du noch vier Schrauben. Ach naja,
ja, schmeiß die halt weg. Ja. Also vielleicht für alle, die das nicht so ganz genau wissen, aber normalerweise werden Ersatzteile, Werkzeuge, das wird alles gezählt, bevor das ausgegeben wird. Dann wird geschraubt, danach wird wieder gezählt und erst wenn alles in Ordnung ist, gehen alle nach Hause.
Ja.
Ja, also das ist unglaublich und ich glaube, bis heute haben die das nicht richtig. So, und da, also das war auch gut und richtig, ne, dass die FAA da gesagt hat, nee,
Ja, und es war auch gut, dass bei dem Vorfall nichts passiert ist. Hätte noch viel schlimmer ausgehen können.
Also dieses Flugzeug ist ja dann mehr oder weniger neu, ne?
Ja.
Irgendwie geflogen und dann ist irgendwie bei ihm, ich weiß nicht, wie wird ein Flug, ist dann da dieses Ding rausgeflogen.
Ja, ja. Und da saß zum Glück dann keiner direkt daneben.
Glücklicherweise, ja. Hätte sonst anders ausgehen können.
Genau.
Ja. Und die waren auch, glaube ich, alle gerade angeschnallt. Oder
ja, es war gerade in der Startphase.
Also das,
ja.
ist unglaublich gewesen, was da passiert ist. Und das war halt wieder Boeing so. Und jetzt geht's aber mit anderen Problemen und Dramen weiter, ja, ne?
Also das Drama hat mehrere Akte in diesem Jahr alleine. Die 777X, ich habe nochmal geguckt, wurde im Januar, hatte Boeing da schon mitgeteilt, also 26 frühestens kommen wir damit klar. Aber so im Laufe des Jahres hieß es dann auch, ja, der Fortschritt sieht ganz gut aus. Ja. Sie haben die Testflüge auch wieder aufgenommen. Alle haben gesagt, ja, also 26, das sollte klappen. War dann wohl doch nicht so.
War doch nicht so.
Was jetzt genau die Probleme dahinter sind, weiß man aber auch nicht so wirklich, ne?
Nee, nicht so wirklich. Also.
Die Testflüge laufen weiter.
Also dieses Flugzeug sollte vor wie vielen Jahren fliegen? Ich habe das schon wieder vergessen, ja, ehrlich gesagt, weil das schon oft verschoben wurde. 5 Jahre
ungefähr her, oder?
Ich kann mich erinnern, da war Boeing irgendwie in Frankfurt, ne? Und hat das Ding ganz stolz präsentiert und dann hieß es irgendwie auch schon, es geht bald los und das war vor Corona irgendwann.
Ja.
Ihr müsst wissen, Lufthansa hat davon echt viele bestellt und ist auch Launch Customer, also einer der Erstkunden und die sollten alle schon fliegen und also der Grund, warum hier immer noch die 747-400 und A340-600-300 und so weiter auch immer noch bei der Lufthansa fliegt, das ist, der Grund ist, dass Boeing diese 777X, ne, wie sie ja heißt, nicht fertig kriegt.
Ja.
Ne? Also das fing an irgendwie mit irgendwann gab es so einen Blowout bei irgendeinem Test, ja, wo sie das irgendwie übermaßen strapaziert haben. Hätte aber trotzdem nicht sein dürfen, dass da alles rausreißt oder so. Ne? Und dann war das wieder on hold und so. Also das ist eine unendliche Geschichte. Wobei so ganz genau weiß ich, habe ich immer noch nicht mitbekommen, warum es jetzt irgendwie schon wieder verschoben wurde. Weil es wurde verschoben, soll nächstes Jahr, ne? Spoiler Alert, soll nächstes Jahr doch nicht ausgeliefert werden.
Ist natürlich immer so die Frage, woran hat die Delay hin? Ne?
Ja, wir werden es hoffentlich nächstes Jahr dann irgendwie rauskriegen. Ja. Wir werden es auf airliners.de berichten. Wen es interessiert, abonniert unseren Newsletter, der ist kostenlos.
Ja. Übergreifend hatten Airbus und Boeing auch politisch ein paar Probleme vor der Brust gehabt dieses Jahr, die sie irgendwie hat man es dann über Totschweigen, hat man es irgendwie lösen können, gefühlt.
Ja, ich weiß nicht, was da im Hintergrund gelaufen ist, aber meine Güte, das war ein Riesendrama, ne, mit den Trumpschen Zöllen, die da irgendwie kommen sollten.
Wir erinnern
sollten
uns
oder
alle,
nicht
wie
sollten.
Er mit dieser Tafel da stand und irgendwelche Pinguininseln mit Zöllen belastet hat.
Ja, für jeden Kram irgendwie. Und dann war irgendwie eine ganze Zeit überhaupt nicht ganz klar, ob das eigentlich auch Luftfahrt betrifft oder nicht. Weil ihr müsst wissen, Luftfahrt,
das ist eine Ausnahme.
Also Luftfahrtindustrie, ne? Ja. Also Flugzeuge, Triebwerke, Ersatzteile, irgendwie all diese ganzen Dinge sind eigentlich international von Zöllen ausgenommen.
Hatte man sich
seit
vor langer Zeit geeinigt.
Ich weiß nicht, 70er Jahre oder sowas, ist das so. Dann gab es zwischendurch mal so einen kleinen U-Turn, als nämlich irgendwie Boeing und Airbus sich gegenseitig vorgeworfen haben und vor der World Trade Organization quasi verhandelt haben, dass man sich ja doch irgendwie tot subventioniert, ne? Was irgendwie nicht in Ordnung wäre. Ne? Da ging es um die 787 und um A380. Da kam dann letztendlich, ne, long story short, da ging über mehrere Dekaden, kam dann irgendwie raus, ja, beide haben zu viel subventioniert und dann, aber gab es halt eine kurze Zeit, wo ich glaube bis 2001 oder so, gab es dann auch Zölle auf gewisse Dinge, aber das wurde dann auch wieder irgendwann ausgesetzt und seitdem war es eigentlich so und dann kam Trump und keiner wusste so ganz genau, sind jetzt die Zölle, die für irgendwie ab nächsten Dienstagnachmittag angekündigt sind, da haben die eigentlich auch Auswirkungen jetzt irgendwie auf Luftfahrt, Zubehör, Triebwerke und so weiter. Dann gab es ja diese Glider, ne, die irgendwie bei Airbus rumstanden und sowas. Hat natürlich mit Triebwerksmangel zu tun und dass man dann halt an Flugzeuge, die zum Beispiel nach Amerika gehen sollten oder sowas, wo dann halt eine American gesagt hat, so ey, wir nehmen das Flugzeug jetzt nicht, wenn wir ein paar Millionen Euro Zölle noch bezahlen müssen. Da warten wir jetzt einfach mal in der Situation, ne, ob wir das vielleicht dann irgendwie übernächste Woche sich der Wind wieder weht, was er ja dann auch, dass sich der Wind wieder dreht, was er ja auch getan hat. Und da hat man dann halt diese Flugzeuge erstmal ohne die Triebwerke dann dahingestellt, einfach, ne, weil man die Triebwerke, weil die ohnehin Mangelware waren, woanders braucht und so. Ey, verrückt, wirklich.
Ja, was da auch für komische Konstrukte sich ja schon ausgedacht wurden, ne? Aber vielleicht können wir das Flugzeug dann erstmal dahin schicken.
Ja, genau.
Dann können wir es da registrieren,
ja,
und dann holen wir es zu uns.
Die Schweiz ist ja dann doch wieder
so
ganz anders.
Ich verstehe es bis heute nicht, warum die Schweiz da irgendwas anderes war.
Naja, die Schweiz ist halt nicht EU und dann hat die Schweiz.
Aber die
halt
haben ja jetzt gerade erstmal sich da auf irgendwelche Zölle geeinigt. Das heißt, ja, bis dahin war doch
ja, aber also
Sodom und Gomorra, oder?
UK war ja auch noch so ein Ding, ja, ne? Weil also mit UK,
ja, aber die nicht
hat
EU
ja dann,
sind, genau, die haben sich selber was
auch
verhandelt.
Schweiz ist ja auch nicht EU, so, und dann war ja auch noch, ne, dann waren ja diese aberwitzigen Treffen dann da bei Trump, wo dann da jeder irgendwie einmal angetreten ist und dann irgendwelche Flugzeugbestellungen verkündet hat, die, also die wahrscheinlich wohl wirklich nur Donald Trump persönlich geglaubt hat, dass die jetzt durch ihn zustande gekommen sind, ne, wo dann da irgendwie der britische Premierminister sitzt und dann irgendwie für IAG irgendwie die Flugzeuge offiziell bestellt, über die sie schon 2 Jahre verhandeln. Ja. Und dann wurden die bestellt und da war dann ja auch gar nicht klar, gehen die jetzt nach UK, da gehen die vielleicht zu Iberia oder sowas, ne, bei IAG oder irgendwie zu Welling oder keine Ahnung was, oder zu Aer Lingus oder so, was da alles dazugehört. Also das war also alles sehr, sehr seltsam, diese Zeit. Ich kann mich erinnern, dass irgendwie, also selbst im tagesaktuellen Geschehen waren wir uns ja teilweise gar nicht mehr so richtig sicher, was gilt denn jetzt hier eigentlich und so weiter. Und also ich habe jetzt wirklich vor unserem Podcast nochmal nachgeguckt und es ist wirklich so, dass also sich ja dann die USA und die EU quasi auf Zölle geeinigt haben.
Genau, 15%.
Wo plus halt irgendwelche, ich sag mal, Strafzölle woanders drauf oder so, aber das betrifft alles nicht die Luftfahrtindustrie. Genau. Und die Luftfahrtindustrie ist an der Stelle eben nochmal, ich sag mal, mit einem blauen Auge vielleicht also weggekommen. Wobei natürlich auch die, ja, gerade so von den Zulieferern und sowas hört man natürlich schon, dass die gesagt haben, naja, also wir sind natürlich betroffen, wenn es jetzt hier irgendwie darum geht, dass wir halt bestimmte Metalle einkaufen müssen oder sowas oder bestimmte, ich sag mal, Materialien halt brauchen, um unsere Produkte dann für die Luftfahrt herzustellen, die jetzt durchaus von diesen neuen Zöllen eben betroffen sind. Also das ist ja ein Riesendrama irgendwie gewesen. Ich habe so das Gefühl, dass sich so ein bisschen, zumindest an der Stelle, wieder beruhigt hat.
Ja, ja, zwischen USA und China sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus.
Ja, aber auch da
wird wieder
viel hin und
zugesehen,
her,
dass man da dann doch wieder die Flugzeugbestellung da irgendwie hinbekommt und dass man da auch wieder ausliefert. Aber auch das ist schon über Jahre hinweg auch ein permanentes Hin und Her.
Naja, aber so krass wie jetzt, da war es ja eigentlich nicht. Ne? Da sollten dann also Flugzeuge ausgeliefert werden, dann sind die irgendwie wieder umgedreht und wurden dann doch nicht nach China und ganz komisch.
Ja.
Also das war wirklich was dieses Jahr, also Trump, klar, hat im Januar angefangen, die neue Administration, so das hat uns dieses Jahr natürlich in vielerlei Hinsicht auch beschäftigt, jetzt nicht nur in dem Bereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen.
Ja, natürlich haben sich auch ein paar nicht so schöne Ereignisse ergeben dieses Jahr, und zwar direkt ja schon nach Trumps Amtsantritt in den USA, die Kollision in Washington am Reagan.
Stimmt, das war irgendwie im Januar.
Airport, das war ein paar Tage quasi nach Amtsantritt, ist da diese Kollision, hat sich die Kollision ereignet.
Zwischen dem Militärhubschrauber und dem Canadair.
Genau, von American Airlines, hat man so auch schon jahrelang nicht mehr erlebt, hat auch so ein bisschen generelle Probleme in den USA aufgedeckt. Das ist ja, also gefühlt kommen ja jede Woche 2-3 Meldungen von nahezu Kollisionen in den USA irgendwie zustande. In dem Fall ist dann leider tatsächlich auch so gewesen. Tragisch in dem Fall, hat das Jahr mal wieder nicht so gut angefangen.
Naja, war das nicht so, dass das Jahr auch schon so kacke aufgehört hat, war das nicht mit Jeju eher? Ne? Das war doch
Jeju
irgendwie zwischen
und
Weihnachten und
das
Neujahr.
Das war alles beides quasi nach
Aserbaidschan
von
auch noch,
ja.
Ne? Genau. Also das war das, aber das ist jetzt nicht mehr für den Jahresrückblick relevant, wenn man so möchte, wenn man es da klar cutten möchte. Aber stimmt schon, da waren schon drei große
schon
Einschläge
los,
in kurzer Zeit und also gerade in Washington auch. Das hat ja etliche Dinge dann auch ans Tageslicht gebracht, dass da irgendwie so eine Helikopterroute irgendwie für die Militärhelikopter da direkt durch einen Endanflug geht oder sowas. Ja. Also, weiß nicht, war da jetzt, haben die schon ihren ihren Schlussbericht vorgelegt?
Der Schlussbericht
müsste dann jetzt aber wahrscheinlich dann auch im Januar kommen. Zwischenbericht und sowas gab ja auch schon Empfehlungen und so. Ich glaube, da wird ja auch schon in die Richtung dann gearbeitet, dass da eben diese Helikopterroute nicht mehr fliegt, was ja auch nur sinnvoll sein kann.
Dann war der Absturz im Juni, Air India.
Einer der schwersten, also wenn man es jetzt in
seit vielen Jahren,
in Menschenleben rechnet, einer der schwersten Unfälle mit einem Verkehrsflugzeug.
Ja, das war die 787, die da kurz nach dem Start in Ahmedabad in der Wohnsiedlung abgestürzt ist.
Ja, dann halt ja, also das ist natürlich was ja auch immer noch die Leute bewegt, ne, weil man also es gab da ja schon so eine Art Zwischenbericht der indischen Behörden, der hat aber, also ganz ehrlich, vielleicht mehr Fragen aufgeworfen, als er Antworten gegeben hat, weil er irgendwie zum einen irgendwie suggeriert hat, ne, dass einer im Cockpit offensichtlich da für die Triebwerke abgestellt haben soll. Auf der anderen Seite dann aber auch noch irgendwelche komischen Sachen von vor zig Jahren irgendwie hervorgekramt hat, dass da irgendwie angeblich irgendwelche Fuel-Cut-Off-Switches nicht richtig funktioniert haben, die allerdings offensichtlich mittlerweile alle schon 1000 Mal zurückgerufen und neu gebaut wurden, wo auch das Unglücksflugzeug wohl ja auch irgendwie
zweimal
vorher neue Cut-Off-Switches bekommen hat oder komplett neue Center-Konsolen oder sowas, was eigentlich dann also logischerweise überhaupt gar nichts mit diesem Ding da zu tun haben kann. Aber das befeuert natürlich die Verschwörungstheorien und sowas, die du jetzt so überall lesen kannst. Ich bin gespannt, was da wirklich beim finalen Bericht dann rauskommt. All dieweil es jetzt ja auch in Indien auch schon wieder Diskussionen gibt, ne, wo dann da irgendwie auch noch der Vater irgendwie, wie war es von dem?
Ja, der Vater vom Kapitän.
Vom Kapitän wohl auch früher irgendwie selbst in der Behörde tätig oder sowas. Ja. Und Flugunfallermittler hat dann da gesagt, ja, mein Sohn und so. Mhm. Ist natürlich alles biased und so. Und dann kannst du wahrscheinlich auch nicht so viel zu sagen. Aber es ist schon alles ein bisschen seltsam.
Es ist generell, muss man sagen, ist das vielleicht auch ein Absturz, der so ein bisschen eine neue Zeit eingeläutet hat, weil man mit Social Media auch irgendwie diesen ganzen Absturz auf einmal ganz anders erlebt hat, weil da ganz viele Leute sich auf einmal mit einmischen, weil da ganz viel KI mit reinkommt, weil da ganz viele falsche Sachen dann auf einmal erscheinen. Man muss dazu sagen, dass die Kommunikation von der Flugunfallbehörde nicht ideal ist. Also da passt halt ganz viel einfach leider nicht zusammen und dann befeuert das halt auch so mit Vorurteilen. Natürlich, jetzt ist das in Indien, das ist ja bestimmt läuft ja eh alles drunter und drüber und Flugzeuge sind alle schlecht. Dann haben sich auf einmal Leute gemeldet, ja, ich saß da auch in dem Flugzeug, da hat die Klimaanlage nicht funktioniert, ist ja klar, dass sie abgestürzt ist. Ja. So, also all sowas kommt dann zusammen.
Wir werden warten müssen,
einfach
bis der offizielle Bericht da ist und wir werden darauf vertrauen müssen, dass auch genügend andere drauf geguckt haben mit einem wachen Auge. Und das ist ja eigentlich in Flugunfallermittlungen so der Fall, ne? Das ist ja international geregelt, wer dann da mit dabei sein darf, ne? Das fängt dann schon mal damit an, dass natürlich die dabei sind, ne, das Land oder die Behörden, quasi die Unfallermittler aus den Behörden, wo halt natürlich das Flugzeug herkommt, ne, wo Key Components herkommen, sowas wie Triebwerk und sowas, irgendwie Avionics und sowas, wo dann aber auch die Airline natürlich registriert ist, ne? Das ist jetzt natürlich Indien, so vorher was. Amerika, Europa sowieso dann eben, aber auch schon alleine über diejenigen, die dann eben auch umgekommen sind. Ne? Also über Nationen, deren Angehörige dann da sozusagen verunglückt sind, tödlich. Die dürfen dann da auch mit reingucken.
Ja.
So. Also da gucken schon viele drauf und dass die jetzt alle irgendwie vertuschen wollen, ist halt selten. Und von daher hoffe ich, ne, und denke und glaube da auch dran, dass man da eine vernünftige Auswertung bekommen muss, wird, ja, ob man wirklich zum Schluss feststellen kann, ob es wirklich so gewesen ist, dass einer da umgelegt haben soll und wer es dann war. Ich weiß nicht, was an Evidence da ist.
Wir werden es sehen. Wir werden uns halbes Jahr noch gedulden müssen.
Werden wir jetzt noch nicht kommentieren.
Kommen wir zu Deutschland und die Themen, die die deutsche Luftverkehrsbranche in diesem Jahr umgetrieben haben. Da gab es, ich würde mal sagen, zwei ganz große Themen. Einmal vor allem natürlich die Standortkosten, die Luftverkehrssteuer. Und Ja, mit den doch Positivnachrichten zum Ende des Jahres.
Naja, also zumindest.
Also es hat sich wenigstens ein bisschen was getan, sagen wir mal so.
Zumindest hat sich ein bisschen was getan.
Ja, also die,
also die neue Regierung
war stark damit beschäftigt dieses Jahr.
Also wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, haben wir halt eine neue Regierung.
Ja.
Da sind halt die Grünen nicht mehr dabei und wir haben Bundeskanzler.
Mensch, ja stimmt, wir hatten vorgezogene Wahlen.
Ja, und wir haben Bundeskanzler, der auch gerne selber mal im Cockpit sitzt.
Ja.
So, also haben wir alle Voraussetzungen für die Luftfahrtbranche geschaffen, auf das mal irgendwie ein paar neue Impulse in die richtige Richtung setzt und man halt nicht immer nur beschränkt, begrenzt, verteuert und so weiter. Wo man eben wirklich drauf schaut, dass Luftverkehr auch für die Wirtschaft in so einem Industrieland wie Deutschland durchaus wichtig sein könnte. Ne? Da mehren sich also die Stimmen, die also davon überzeugt sind. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr gut finde.
Ja.
Ja, weil ich davon auch fest überzeugt bin. Übrigens auch komplett unabhängig davon, dass ich jetzt hier bei airlines.de sitze und Herausgeber einer Luftfahrtzeitung bin. Ne? Das ist einfach so. Ne? Also wenn du ein Industrieland aufbauen möchtest, in dem es keine Autobahnen gibt, wenn du ein Industrieland aufbauen möchtest, in dem es keine Kraftwerke gibt, und wenn du ein Industrieland aufbauen und erhalten möchtest, oder ich sag mal, vielleicht ja auch, ne, wir können ja mal nicht nur über erhalten sprechen, sondern vielleicht ja auch mal die Zukunft ne, führen möchte, um dass man will, dass es irgendwie wieder wächst oder sowas, dann brauchst du halt gewisse Dinge, die dich, ne, gerade als exportorientiertes Land, wie Deutschland Nummer eins ist, mit der Welt verbinden. Und das ist natürlich der Luftverkehr und das sind, und da muss man jetzt auch wahrscheinlich konstatieren, in erster Linie dann auch die Player, die eben aus unserem Land heraus, von dem Bedürfnis in Deutschland heraus, Dinge, Netzwerke koordinieren, das ist wichtig.
Ja.
Ja, und das kannst du halt nicht ausländischen Carriern überlassen und sagen, naja, wenn Golf Airline XY oder sowas nach Deutschland kommt und uns irgendwie über Drehkreuz YZ verbindet mit der Welt, dann reicht das ja auch. Nee, wird's nicht. So, und nee. Vor allem, wenn man das dann tut aus einem ja, klimapolitischen Bewusstsein heraus, dann ist es nun mal leider so, ja, dann gehört es zur Wirklichkeit, dass wenn halt irgendeine Golf Airline uns mit der Welt verbindet und nicht mehr die Lufthansa, dass das dann höchstwahrscheinlich zu Umwegen führt und dem Klima überhaupt nichts bringt. Ne, weil auch das muss man halt sehen. Alle Flugzeuge, die halt nicht mehr innerdeutsch hier irgendwo fliegen, von der Ryanair, von der EasyJet und so weiter, die fliegen ja woanders.
Ja, die stehen auch, nicht am Boden.
Ja, auch Eurowings hat ja auch sehr viel gestrichen nach Corona, was halt an innerdeutschen Luftverkehr stattgefunden hat. Naja, dafür gibt es jetzt aber auch eine Basis in Prag, eine in Stockholm und noch mehr Flugzeuge auf Mallorca. So, dem Klima ist es scheißegal, Entschuldigung, wo emittiert wird. Du hast damit nur verlagert. Gar nichts.
Ja.
So, und du hast dir selbst ins Bein geschossen. So, und da haben wir jetzt halt eine Bundesregierung, die hoffentlich auch Bestand hat. Ne?
Ja.
Und die schon ein paar Sachen gesagt haben. Ne? Wir haben gesagt, Abschaffung nationale PTL-Quote wäre halt so eine einseitige Begrenzung wieder gewesen für den nationalen Luftverkehrsstandort, halt Kacke. Und die haben halt gesagt, okay, auch wenn das jetzt natürlich vielleicht eine Kampagne war der deutschen Luftverkehrsbranche, die jetzt sehr fokussiert auf Standortkosten und so weiter abgezielt hat, ist es natürlich ja so, dass das ist ein Teil dessen, was gerade schief läuft. Aber es ist halt ein Teil, den man auch einfach beheben kann. So, und da hat da die Regierung jetzt gesagt, okay, Luftverkehrssteuer schaffen wir nicht ganz ab, aber zumindest nehmen wir jetzt mal die letzte Erhöhung wieder weg.
Ja, und wollen auch noch ein paar andere Gebühren und Kosten und so noch senken.
Steht alles auf der Agenda, kommt ja auch noch eine neue Luftverkehrsstrategie irgendwie raus. Es ist zumindest angekündigt, dann werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Die Branche muss jetzt liefern, ne?
Ja.
Tut es ja auch so ein bisschen. Ne? Auch wenn es natürlich lächerlich ist, dass Lufthansa vorher erstmal droht, ne? Wir streichen weitere Flüge innerdeutsch und so weiter, ne? Fliegen wir nicht mehr von Münster aus Osnabrück und fliegen wir auch nicht mehr nach Dresden oder sowas, nach Frankfurt und München. Und dann wird sozusagen die Steuererhöhung zurückgenommen und dann sagt man, ja, jetzt nehmen wir die Drohung zurück und letztendlich hat sich am Status quo nichts geändert. Ja, man kann halt trotzdem sagen, so, wir sind jetzt so ein bisschen entgegengekommen, ne? Also, wir streichen nicht noch mehr. Ne?
Ja.
Wobei man der Lufthansa Group auch zugute halten muss, also gerade jetzt hier als Berliner, ne, jetzt gerade eben irgendwie die Woche,
als kürzlich,
letzte Woche irgendwie wurde auch angekündigt, dass eben doch deutlich mehr wieder in Berlin passieren wird an dezentralen Luftverkehr, was sicherlich auch Teil dessen ist.
Ja, das ist der erste kleine Schritt, der gegangen wurde in Form von Eurowings. Was?
Jetzt habe ich ja viel geredet, ich kann gar nicht mehr reden, dann musst du mal wieder ein bisschen. Aber ich kann mich einfach darüber so dermaßen aufregen. Ja, ich verstehe das einfach nicht, wie man sich als Industrienation so dermaßen dämlich irgendwie politisch irgendwie in so eine Situation manövrieren können, dass wir irgendwie, ich weiß gar nicht, von wie viel Ländern in der EU irgendwie über 31 oder sowas
Platz
sind
wir irgendwie Platz 28 von 31, ja.
Ja, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, ne, beim Thema Corona.
Und wahrscheinlich wird uns Schweden auch schon bald wieder überholen.
Ja, die haben ja ihre Luftverkehrssteuer komplett abgeschafft. Ja. So, und da geht es jetzt halt wirklich.
Geht jetzt nach
so
oben.
So langsam, ja. Ne, geht es hoch. Ne? Hatten wir auch irgendwie vorletzte
Woche. Genau, also wir hatten die Verkehrszahlen vom November, wo generell 6% mehr Flugaufkommen zu verzeichnen war und vor allem im Inlandsverkehr 12% mehr.
Ja, die haben halt seit Sommer haben die halt ihre Luftverkehrssteuer komplett weggenommen, ne? Und das war's halt.
Ja. Ja.
Jetzt kommt wieder ein bisschen was.
Jetzt kannst du das runterbrechen und sagen, oh, in Deutschland wurde.
Ja, die 3,50 Euro werden es nicht reichen. Ja.
Da werden aber, wir jetzt nicht das Wachstum sehen.
Ich meine, klar, wir haben ja vorhin auch schon besprochen, es liegt natürlich auch daran, dass Boeing nicht liefern kann. Es liegt natürlich auch, also auch zum Beispiel eine Ryanair oder sowas, die, wenn man mal da ehrlich drauf guckt, wer soll denn hier irgendwie groß wachsen?
Ja.
Ne, Eurowings, klar, die kriegen jetzt ein paar neue Flugzeuge irgendwann demnächst, ne? War auch dieses Jahr, oder? 40 737 Max, die der Lufthansa-Konzern bestellt hat, ne? Irgendwann mal, ich weiß gar nicht, schon länger her, dass die halt an die Eurowings gehen. So. Ne, das kommt, dann kommen die A220 für diese neue Lufthansa City Airlines.
Ja.
Airlines, genau. So, ne? Also da kommt eine ganze Menge, aber das kommt halt jetzt nicht sofort, das kommt dann halt perspektivisch. Und man muss halt auch sehen, dass also gerade so eine Eurowings oder so, die haben halt auch Basen im Ausland.
Ja.
Und so eine Airline, die halt entscheiden kann, wo sie fliegt, weil sie halt jetzt nicht an irgendeinen Hub, an irgendein Heimatdrehkreuz gebunden ist, ne, die wird natürlich gucken, wo kann ich denn am besten oder wo kann ich in unterm Strich am meisten verdienen. Und wenn du halt einen Standort hast, der halt vergleichsweise teuer ist, und wo jetzt auch durch Rezession und sowas jetzt auch nicht mehr zu erwarten ist, dass du jetzt irgendwie Yields, also Preise für Flugtickets quasi erreichen kannst, die irgendwie deutlich über denen in irgendwelchen anderen Ländern liegen, dann fliegt das halt hier nicht.
Ja.
So, und die Einzigen, die da irgendwie eigentlich neue Impulse bringen könnten, wären halt die großen paneuropäischen Luftverkehrsgesellschaften, ne? Eine Ryanair zu nennen, eine EasyJet zu nennen. Eine Wizz Air vielleicht auch, wobei, also denen ging es dieses Jahr auch nicht so gut. Ne?
Ja, das ist vielleicht dann auch der nächste und letzte Themenkomplex für dieses Jahr, Konsolidierung.
Ach ja.
Und alles, was so ein bisschen damit einhergeht. Eine Wizz Air, die ihre Strategie ja schon sehr stark dieses Jahr anpassen musste. Die Basis in Abu Dhabi einmal komplett geschlossen, also beziehungsweise wird geschlossen.
Ja.
Auch hier innerhalb Europas muss sehr, sehr viel umgebaut werden. Die Flottenstrategie muss geändert werden. Also das, was man an A321 XLRs bestellt
kleine hat. Kleine Langstreckenflugzeuge.
Die werden größtenteils umgewandelt in Modelle, die eben nicht so Reichweite vorweisen können. Und auch da wird man wahrscheinlich vielleicht gucken, dass man da vielleicht auch nochmal ein paar Lieferslots vielleicht hier und da tauscht, dass man jetzt da nicht massenweise Flugzeuge reinbekommt.
Ja.
Denn Wizz Air ist eine Fluggesellschaft, die zusehen muss, wie sie sich behauptet. Und das hätte man sicherlich vor ein paar Jahren nicht gedacht, die so ein bisschen in Osteuropa stark geworden sind und wo es natürlich auch eine Ryanair.
So ein bisschen stark, ne? Die sind halt der Osteuropa-Flieger.
Ja,
ne?
Ja. Und wo aber auch eine Ryanair jetzt ordentlich mit reingeht. Ne? Also wir haben Wien auch und beziehungsweise Österreich ja auch als so ein Standort, den Ryanair ja mit zu hohen Kosten dieses Jahr massiv kritisiert hat und das auch immer noch macht. Auch sich jetzt da schon tolle Spitzen für die Politiker ausgedacht hat in alter Ryanair-Manier, die dann aber gesagt haben, ja, wir ziehen uns hier aus Wien zurück und
gehen nach Bratislava.
Ein paar Kilometer weiter nach Bratislava.
Also Bratislava, für alle, die es nicht wissen, liegt halt wirklich nicht weit weg von Wien.
Quasi,
da kannst du also
Wien,
da Bratislava. Kannst du, da fährst du quasi mit dem
kannst
Omnibus
hinlaufen.
Hin. Ja. Und dann steigst du halt da ein, ist in der Slowakei.
Ja.
Aber Wizz Air, ne? Bleiben wir einfach bei Wizz Air vielleicht nochmal so ein bisschen. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich schon ein bisschen drauf gewartet, dass es irgendwann knallt. Dass es dann doch so doll knallt, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet,
ja,
dass die also wirklich da komplett ihre Strategie neu machen. Ne? Und weil du musst, oder du weißt das aber, also vielleicht nochmal zum Erklären, die sind ja in Ungarn groß geworden und die haben ja, also es gibt ja keine Malev mehr oder so, ne? Die ehemalige ungarische Staatsairline haben die komplett verdrängt.
Ja.
das lag sicherlich nicht nur daran, dass Wizz Air so toll ist, sondern dass halt Marlow auch wirklich kacke war, aber also in vielerlei Hinsicht das halt irgendwie nicht hingekriegt haben, sich da entsprechend zu positionieren. Was übrigens die Lufthansa hervorragend geklappt hat. Ne? Also letztendlich, man muss konstatieren, Lufthansa hat im Wesentlichen hier gewonnen.
Ja, gibt auch nur Ryanair zu.
Naja, also Ryanair hat ja immer wieder große Pläne für Deutschland. Ja, auch bekannt gegeben und auch eine EasyJet und sowas. Ne? Also kommen wir auch nochmal gleich dazu. Ne, die haben ja irgendwie hier einen ganz großen Teil der Air Berlin Operations gekauft, als Air Berlin dann pleite ging. Aber die haben halt alle gesagt, okay, nee, bringt nichts, machen wir nicht. Machen wir woanders. Ist natürlich eine Gemengelage aus vielen Dingen, aber da gehört natürlich auch dazu, dass sich eben Lufthansa entsprechend positioniert hat am Markt und den Markt halt verteidigt hat. Koste es, was es wolle, ist ein berühmtes Zitat von Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr, was an der Stelle wahrscheinlich auch ganz gut passt. So. Aber jetzt bin ich von Wizz Air abgewichen. Ne? Also Wizz Air hatte natürlich jetzt in jüngster Vergangenheit dann eben das große Problem, dass man eben in der Ukraine dann da eben den Krieg hatte, was enorme Auswirkungen eben natürlich auf das Wizz Air Netzwerk und eben auf den gesamten Markt da in dem Bereich eben hatte und auch immer noch hat.
Ja.
Dann haben sie es natürlich auch schon davor, muss man auch sagen, versucht und ja auch irgendwie angekündigt immer mal wieder, ne, dass man irgendwie auch sich mehr Richtung Westeuropa dann orientieren möchte.
Ja.
Aber dass man natürlich sofort gegen Ryanair, gegen EasyJet, gegen natürlich auch die großen,
ja, die großen Flag Carrier,
Eurowings und also wir haben es hier in Deutschland vor allem in Dortmund ja auch gesehen, aber eben auch an anderen regionalen Flughäfen, dass dann eben da doch sehr stark gegen gekämpft wurde.
Ja.
Und gerade eine Ryanair setzt sich doch sehr strategisch jetzt gerade auch auf die ganzen Wizz Air Destinationen, die es eben da gibt in Osteuropa und lässt denen da eigentlich wenig Luft zum Atmen, ne, sagen wir es mal so. Und daraufhin hatte dann eben die Wizz Air gesagt, okay, dann orientieren wir uns halt weiter Richtung Osten oder
ganz,
Richtung
ganz Südosten,
Richtung Nahen Osten, ne, sagen wir ja, also machen halt eine Basis in Abu Dhabi, fliegen irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, bis irgendwie nach Asien rein oder sowas. Ja. Ne? Also du konntest ja irgendwie mit Wizz Air, konntest du zwar, glaube ich, nie so wirklich als Umsteigeverbindung kaufen, aber du konntest es dir zusammenstückeln und dann musstest du Glück haben, dass es keine Verspätung gibt und so. Und dann konntest du aber, ich glaube, war es nicht sogar bis auf die Malediven mit Wizz Air oder so?
Das weiß ich nicht,
Gar nicht. Also jedenfalls so komplett abstruse Sachen konntest du dann irgendwie mit Wizz Air fliegen. Naja, das hat irgendwie dann doch alles nicht so sein sollen. Ne? Nicht so geklappt. Wobei Wizz Air auch ganz schön, ich sag mal jetzt, nee, ich sag's nicht so, in Arg.
Nehmen wir an, David hat an dieser Stelle im Stich gelassen gesagt.
Wurde von den Triebwerken. Ne? Ja. Die haben halt eine sehr moderne Flotte, muss man auch sagen.
Reine Airbus-Flotte,
sehr moderne Flugzeuge. Und jetzt stehen die alle am Boden, weil die halt irgendwie Probleme hatten mit den Triebwerken. Wobei man auch sagen muss, dass während Corona und so und während vielen Sachen war es ja auch nicht so schlimm. Für Wizz Air, dass sie halt nicht so viele Flugzeuge da irgendwie am Start
haben. Nur jetzt.
Ja, jetzt ist es halt ein bisschen doof.
Naja, ja, sie versuchen es erstmal weiterhin alleine.
Also, sie versuchen es alleine, ja.
Es gibt noch keine Gerüchte über eine Konsolidierung der Wizz Air, obwohl das natürlich auch immer wieder gerne
Gerüchte
diskutiert
immer wieder, ne?
Wird. Ne? Und dass da natürlich auch echt viel Flugzeuge dann einfach da zur Verfügung stehen könnten, aber sie versuchen es erstmal weiter und man mag ihnen ja auch
also
Glück wünschen, denn, dass die Strategie natürlich aufgeht, denn wir wünschen uns das ja natürlich nie, dass hier irgendein Unternehmen pleite geht oder. Nee,
natürlich nicht, aber also vielleicht nochmal ein Satz dazu, die gehören ja durchaus zumindest finanziell in so ein Konstrukt, die heißen
stimmt.
auch Indigo. Ne?
Ja,
Indigo
hat aber nichts Partners, mit der Indigo Airline zu tun.
Nichts mit der Indigo Airline zu tun, da gehören so ein paar andere Billigflieger noch dazu, kriegen wir die aus dem Kopf hin.
Frontier?
Ja, Frontier gehört dazu und eine Volaris oder wie die heißt.
Ja, stimmt, Mexiko.
Aus Mexiko, ne? Ich glaube noch irgendwas, aber fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und also da ist also schon auch ein größerer Überbau dahinter. Das ist jetzt nicht nur, also so ganz alleine kämpfen sie nicht, ne? Aber es gab natürlich auch Konsolidierungsgerüchte, zum Beispiel um EasyJet.
Ja,
ne? So.
Den ging es ja auch immer wieder gerne, ne?
Ja, den ging es ja auch lange Jahre gar nicht so gut. Jetzt scheint es sich aber wieder irgendwie ein bisschen einzurenken. Ne? Und vor allem wohl auch wegen Holidays. Ne?
Ja,
also die haben einen eigenen,
großes Ding,
einen eigenen Reise
Veranstalter
gegründet, wo du halt Also jetzt nicht nur irgendwie, wo sie jetzt nicht nur 3,50 Euro kriegen, wenn sie da ein Hotel vermitteln, sondern... Ja,
sondern sie verkaufen
es genau, dir direkt. Genau, wo sie es halt wirklich, also direkt mit den Hotels ja. offensichtlich verhandeln und dir dann direkt packagen und sowas. Das ist was, was in UK gestartet ist und ja. da wohl sehr erfolgreich war. Dann haben sie es, glaube ich, sogar als erstes, war es nicht zuerst in der Schweiz oder so gestartet und dann in Deutschland oder was andersrum. Egal, jedenfalls gibt es auch in Deutschland. Ja. Und weil Deutschland ist auch ein wichtiger Markt für EasyJet nach wie vor, obwohl sie ja gar nicht mehr innerdeutsch fliegen. Ne? Das haben sie, das, der ganze Teil, der wurde ja von Air Berlin damals übernommen, hatten wir eben schon. Der wurde dann mit Corona eingestellt, der kam auch nie wieder. Ne? Also sowas wie mit EasyJet nach Frankfurt fliegen oder so, war natürlich für uns immer toll, weil wir mussten häufiger nach Frankfurt. Hat man dann nochmal für 39 Euro One-Way gekriegt. Jetzt kostet das halt irgendwie bei der Lufthansa irgendwie dann noch gerne mal 350 Euro. Aber so ist es halt. Wir haben uns, wie gesagt, vor Corona ja mal darüber unterhalten, dass zu viel Kapazität im Markt ist und dass das irgendwie alles viel zu billig ist und so. Jetzt ist alles viel zu teuer, weil halt zu wenig Kapazität im Markt ist. Das ist relativ einfach.
Ja.
Also, aber also EasyJet, ne, um vielleicht da nochmal hinzukommen, wurde jetzt doch nicht gekauft, ne? Ist also wieder in schwarzen Zahlen und wollen noch wachsen.
Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Sie müssen es halt konstant halten.
Naja.
Das ist halt die Aufgabe jetzt, ne, für so eine EasyJet.
Ist halt schwierig, ne? Weil, also manchmal hört man da auch so ein bisschen stuck in the middle mäßig, ne, bei EasyJet. Ja. Interessanterweise, also man sagt ja mal Billigflieger und so, ne, da sehen die sich ja gar nicht so. Ja. Eurowings übrigens auch nicht. Die sehen sich beide, also Eurowings und EasyJet sehen sich eher als Value Carrier. Und interessanterweise, Eurowings hat ja dieses Jahr auch einen eigenen Reisevermarkter an den Start gemacht. Und der heißt nicht EasyJet Holidays, sondern der heißt Eurowings Holidays.
Ja, also innovativ.
Passt.
Die Namensfindung.
Nee, aber passt ja. Ne? Also
ja, natürlich.
Von daher, das ist, wenn man mal sich ein bisschen genauer einen Kopf drüber macht, dann sind natürlich ja auch in erster Linie diese Billigflieger, wenn man jetzt mal so sagt, ne, eine Ryanair, eine EasyJet, auch eine Eurowings, sind eigentlich natürlich, wie soll man sagen, weniger als für eine Lufthansa an sich oder so, für so ein Netzwerk-Carrier, die halt in ihr Drehkreuz fliegen, von da aus dann irgendwie die Business-Destination der Welt irgendwie bedienen oder sowas. Ein Dorn im Auge oder eine große Konkurrenz. Sondern halt schon auch eher gegen die Ferienflieger, ne? So, weil, ne, das ist halt, wenn da eine Ryanair irgendwie, nehmen wir mal Alicante, ne? Wenn die irgendwie einmal, zweimal die Woche irgendwie nach Alicante fliegen, dann stört das halt eine Lufthansa jetzt irgendwie nicht. Aber halt schon irgendwie eine Condor oder so.
Ja.
Ein TUI Fly. Ne, irgendwelche anderen.
Ja.
Nischenanbieter in dem Bereich, so das ist halt schon, dem muss man sich vielleicht auch mal vergegenwärtigen. Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Und also die größten Sorgen machen wir uns ja hier um Condor, ne? Habt ihr auch schon in dem Podcast hier mitbekommen? Ja, Fing, weiß nicht, wie weit wollen wir wieder ausholen, ne? Aber also letztendlich ist jetzt dieses Jahr klar, dass sie auch gegen Lufthansa da verloren haben.
Ja. Verfahrensfehler festgestellt im Urteil. Dementsprechend wurde
lange hin und her geklagt.
Urteil dann eben aufgehoben. Lufthansa hat damit recht bekommen, jetzt zumindest erstmal.
Genau, müssen jetzt keine Zubringer mehr für die Condor Langstrecke in Frankfurt fliegen.
Hört euch am besten nochmal alles dazu an, was wir schon gemacht haben. Grundsätzlich
beziehungsweise,
war
aber, was ich gesagt habe, stimmt gar nicht. Condor kann jetzt zu normalen Konditionen
Zubringer nach Frankfurt. Sie haben Interline-Abkommen wie jede andere Airline,
aber sie haben halt keine speziellen Kontingente mehr bekommen. Und das war dieses sogenannte Special Prorate Agreement, was da sozusagen gekündigt wurde durch die Lufthansa, während sie im selben Atemzug ihre Discover Airlines gegründet haben, was quasi sozusagen der Ferienflieger an den Drehkreuzen im Lufthansa-Konzern ist.
Genau, und dementsprechend hatten wir es schon am Anfang dieses Jahres gehabt, dass da schon erste Gerüchte aufkamen, dass Condor bzw. Attestor als Eigentümerin, als Teileigentümerin der Condor, da irgendwo auch nach einem neuen Partner sucht, hat man damals dementiert, hat man auch uns eine blaue Nase für abgeholt, blaues Auge für abgeholt, wie wir darüber nur berichten konnten. Turns out, man sucht nach einem neuen Partner.
Ja. Ne, also damals ging es ja um American Airlines und
IAG.
Näher an IAG ran. Also, IAG hatten wir vorhin auch schon, British Airways, Iberia, sowas alles. Ne? Jetzt fliegt Condor auch nach London, ne, zum Beispiel. Das ist dann Oneworld, ne? Ja. Oneworld ist auch American. One World war auch Air Berlin. Ja. Ne? Also da gibt es so ein paar wieder. Parallelen. Also jedenfalls long story short, Condor muss halt innerdeutsch jetzt fliegen, auch innereuropäisch so ein paar Zubringer-Destinationen aufnehmen. Das ist alles nicht so einfach, wenn man ohnehin gerade versucht, irgendwie wieder in die schwarzen Zahlen zu fliegen, weil das irgendwie ja auch Voraussetzung dafür ist, dass man dann den Staatskredit irgendwie zurückzahlen kann, der irgendwie nächstes Jahr fällig ist. Ne? Also das muss sozusagen zurückbezahlt werden. Da sind also noch etliche 100 Millionen irgendwie offen. Und was man so hört, und die Frage ist halt, kann das sozusagen der neue Eigentümer tun? Will er das?
Ja.
Oder sucht er sich einen Partner? Turns out, sie suchen sich einen Partner. Das scheint sozusagen, dass also der Eigentümer jetzt auch nicht mehr so ganz überzeugt davon ist,
zumindest
dass das
mal irgendwie der erste
so super
Schritt,
duper läuft. Ne? Wer da jetzt Partner wird, werden wir dann sehen. Ne? Erstmal geht es dann jetzt wohl auch im Hintergrund darum, ob man da vielleicht schon mal irgendwelche ACMI Airlines findet, die jetzt auch noch einspringen, weil, und das ist halt auch Teil der Wahrheit, wo wir uns ja auch immer gerne auf Social Media und sonst wo anhören dürfen, dass wir das irgendwie so negativ darstellen, also mit der 757-Ausflottung und den Zubringern, die man fliegen muss und so weiter, denen fehlen halt Flugzeuge. Ne? Weil jedes Flugzeug, was halt zwischen Berlin und Frankfurt pendelt,
fehlt auf den klassischen
Ferienfliegerdestinationen, wo die halt ihr Geld machen.
Ja.
Dann mit einem Zubringer macht halt keiner sein Geld.
Ja.
Noch dazu bei den Standortkosten.
Ja.
Ne? So, das ist einfach so.
Und man manövriert sich da vielleicht auch in so einen kleinen Negativstrudel rein. Ne? Also du sagst es, man muss die Flugzeuge auf Strecken einsetzen, die einfach nicht lukrativ sind. Da wird auch Condor kein Geschäftsmodell entwickeln, wie man Inlandsstrecken jetzt doch nochmal lukrativ macht. Das zum einen, und zum anderen sorgt das auch beim Personal für Unmut, hatten wir auch hier schon beleuchtet, die dann völlig anderes Arbeitskonstrukt jetzt vorfinden, weil man da permanent am Rotieren ist. Da gerne jetzt auch, oder man jetzt zumindest hört, dass da die Unternehmensleitung da jetzt auch Forderungen stellt, dass man da jetzt mitzuziehen hat, dass die Arbeitsbedingungen da jetzt auch nicht mehr so wunderschön und rosig sind.
Naja, klar fordern die, dass du das machen musst, was gesagt wird. Das ist das Normalste der Welt. Aber was man halt so hört, ist, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja. Also, dass die dann ja wohl auch irgendwie unbezahlte Sonderschichten schieben und sowas alles. Wobei das kommt schon von Gewerkschaften, ne? Also das ist schon, also die würden es jetzt nicht sagen, wenn es nicht stimmen würde. Das sind Dinge, die natürlich schwierig sind.
Ja.
Ganz, ganz generell geht es ja jetzt auch an die Basen, ne, die Condor-Basen, weiß ich, in Leipzig wurde jetzt komplett an Marabu übergeben. Muss man halt wissen, Marabu ist eine estnische Gesellschaft, die wohl sehr kostengünstig und effizient operieren kann. Liegt jetzt nicht daran, dass die alle so wenig verdienen oder sowas, sondern die sind halt super schlank, super neu, super digital aufgestellt. Haben halt irgendwie wenig irgendwie an Altlasten, die eben mitgezogen werden. Also bei Condor, da sitzen halt auch noch Piloten drin oder so langsam gehen die alle in Rente oder sowas, aber die halt früher auch noch aus den Zeiten im Cockpit saßen, als die Condor sogar noch mal zur Lufthansa gehört hat.
Ja.
Und dann haben die halt dieselben Tarifverträge wie halt die Condor die Lufthansa-Altpiloten und so. Und das ist halt schwierig für eine Airline in dem Sinne dann da eben diesen Turnaround zu schaffen. Und Condor war ja nur auch schon irgendwie nach der Thomas Cook-Pleite und dann auch irgendwie nach der geplatzten Lot-Übernahme, dann Corona und sowas. Wie hat der Gerber gesagt, also der Condor-Chef gesagt, irgendwie zweimal irgendwie NATO-Erfahrung oder sowas. Ne? Wahrscheinlich könnte man sogar sagen, wir waren schon häufiger mal NATO.
Ja
aber das ist einfach so, wie es ist. Und da muss man jetzt gucken, wie das da weitergeht.
Ja, man muss das jetzt durchziehen. Neue Strategie war gefordert. Sie müssen es jetzt machen. Und man wird jetzt sehen, seit 2026 wird da sicherlich das entscheidende Jahr. Ja. Kommen wir noch zu den anderen Konsolidierungsnachrichten dieses Jahr.
Stimmt, gab ja noch ein paar mehr, ne?
Also vor allem 24 war ja davon geprägt, dass doch zum Beispiel Lufthansa Group, die ITA, eine Beteiligung dann auch tatsächlich erwerben durfte.
Ja.
Wir hatten es mit SAS, die von Air France KLM mit einem Anteil von 19,9% eingestiegen sind und wodurch dann die SAS auch die Allianz gewechselt hat. Ja. Also man hat.
Stimmt, das war ja auch irgendwie, also da Mehrheitsbeteiligung war dieses Jahr, ne? Alles andere war irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen früher, aber SAS.
Genau, also SAS.
Das findet sich gerade neu, gehört zu Air France KLM.
Ja, die wollen auf über 60% jetzt einsteigen und wir hatten es eben, dass die Beteiligung von ITA von Lufthansa an ITER jetzt in diesem Jahr dann eben starten konnte. Ja. Das waren jetzt die ersten, ja.
Ja, das ging dann mit Codeshares los, genau. Dann ging es irgendwie in Richtung Meilenprogramme weiter, ja. Und sowas. Was, glaube ich, noch fehlt, ist Joint Venture und
Joint
so.
Joint Venture, ne? Muss noch ein bisschen warten.
Nordatlantik Joint Venture und so, aber dann kriegt jetzt ITER auch immer mehr neue Flugzeuge. Ja. Ne? Dann wird sozusagen Rom langsam ausgebaut. Dann gab es diese ganzen Dinge, die, weiß nicht, hier in Mailand dann noch passieren, ne? Wo die EasyJet da dann auch irgendwie Teile von übernommen hat. Ne?
Wo andere Airlines dann auch wieder sich nicht so erfreut gezeigt haben.
Genau, wo dann wieder gegen geklagt wurde. Ja. Klagt nicht Condor da auch gegen die Lufthansa
unter
oder so?
Anderem.
Klagen, klagen, klagen. Also das ist... ist
klagen eine ist Airline, keine Strategie.
Ja, aber Airline im Wandel, also Airline, Luftfahrtbranche im Wandel, und was man natürlich irgendwie schaut, ne, wenn man auf die Europakarte guckt, dann hat, ne, ich habe vorhin ja schon mal gesagt, in Deutschland hat Lufthansa im Wesentlichen gewonnen, ja. Offensichtlich. Wenn du jetzt dir die Europakarte anguckst, ne, dann hast du halt da irgendwie Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien noch so ein bisschen.
Italien.
Dann geht es sozusagen und mit Italien weiter. Also eigentlich hast du da jetzt ein Band durch.
Ja.
Wobei ich ehrlich gesagt, ich sag mal SAS, ne, würde halt oben eigentlich auch noch fehlen.
Ja, es hätte das Gesamtbild, das wäre sehr befriedigend gewesen, aber ja, also SAS hat keinen Bock mehr gehabt auf Lufthansa.
Aber wir hatten, ich glaube, war es auch dieses Jahr, da war schon das Jahr davor, hatten wir auch einen Artikel, der sehr gut gelaufen ist, der hieß irgendwie sowas wie Lufthansa kauft keine Airlines, sondern Lufthansa kauft Märkte.
Ich glaube, das war letztes Jahr.
Ich glaube, das war schon letztes Jahr, ne? Aber da hat man so ein bisschen mal hergeleitet, warum das halt da irgendwie doch nicht so gut passt. Und das sind halt kleine Märkte da oben in Skandinavien. Nicht selbst, also man sieht es schon alleine daran, dass ja SAS so ein multinationales Konstrukt ist. Wobei, glaube ich, die Norweger jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr dabei sind. Aber du hast halt trotzdem die Schweden, die Dänen und so weiter. Und ich habe da mal mich in Kamingesprächen auch mit der obersten Top-Level Entscheidungsriege bei der Lufthansa darüber mal intensiv unterhalten. Und da hieß es, naja, durch dieses multinationale Konzept ist das halt sehr, sehr schwierig. Ne? Also du hast halt irgendwie immer nochmal, also die Komplexitäten, was zum Beispiel ja auch Arbeitnehmer, Vertreter und sowas angeht oder auch die Regierung und so weiter, ne? Oder auch die Standorte und sowas, das hast du ja in Deutschland auch. Aber das hast du halt da alles irgendwie mal zweieinhalb mindestens, ne?
Ja.
Wenn du jetzt Norwegen auch noch mit reinnimmst. Und das macht das Ganze halt so unattraktiv, zumindest aus Lufthansa-Sicht. Und wenn man dann eben auch noch sieht, dass der Markt sehr begrenzt ist und dass das, was die da im Wesentlichen machen, ist nach Amerika fliegen, ja, kannst du auch selber.
Ja.
Ja. So, und deswegen, ne, ist das, glaube ich, wahr, dass man sagt, so Lufthansa kauft keine Airlines, sondern die kaufen halt Märkte, und deswegen haben sie sich halt gegen diesen Markt entschieden.
Ja.
Ja. Naja.
Das war das Jahr. Wie war es denn jetzt so persönlich für dich? War es ein gutes Jahr?
Ey Alex, wir haben einen Podcast gestartet, was soll ich denn sagen, es war super.
War schon ein spannendes Jahr wieder hier, oder?
Ja, war super spannend. Ja. Und begleitet uns weiter auf der Reise, also Subscribe drücken. Ne?
Hat Spaß gemacht schon mal mit euch dieses Jahr.
Was waren eure Highlights dieses Jahr?
Ja.
Ne? Wo haben wir jetzt hier vielleicht ein bisschen komisch eingeordnet für eure Verhältnisse?
Was,
ne? Was glaubt ihr, was hat gefehlt? Ja, worüber sollten wir uns vielleicht doch nochmal unterhalten? Mhm. Schreibt es uns in die Kommentare unten rein. Wir freuen uns drauf. Wir lesen jeden einzelnen. Manchmal antworten wir sogar, da drücken dann so ein Herz. Ne? Machen wir so ein Herz darunter. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns nochmal, wir sehen uns dieses Jahr doch nochmal. Ne? Das ist jetzt
jetzt ja wieder nur aufgenommen, weil du schon wieder verreist bist.
Ne? Weil ich im Urlaub bin. Muss ja meinen Resturlaub hier noch irgendwie abholen. Ey, Entschuldigung.
Gerade Dienstreise in Korea, jetzt haben wir noch Urlaub.
Schlimm
ist es.
Aber ja, ich glaube, es kommt
viel Spaß
Jahr
in Griechenland, ja, Alex.
Ja.
Und du wirst im nächsten Podcast erzählen, was du alles gegessen hast und was du Schönes mitgebracht hast.
Also du meinst im letzten
Erfahrung
Podcast.
Und so weiter. Gut, also.
Also vielen Dank mal wieder fürs Zuhören und Zuschauen. Wir wünschen euch schon mal trotzdem jetzt noch ein entspanntes Jahresende, obwohl wir uns natürlich noch hören und sehen. Und ja, seid fleißig in den Kommentaren, wie es David gesagt hat. Abonniert gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen und hören uns dann in der kommenden Woche wieder.
Ja, und noch einen Kalender kaufen, wenn nur einer da ist. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Weil ich noch nicht gedrückt habe.
Ja. Das ist doch nicht mein Problem, Alex.
Ja, warte, wir müssen ganz dicht rangehen.
Ja.
Sieht ein bisschen eklig. Sieht ein bisschen komisch aus.
Was für ein Blödsinn hier schon wieder.
Oh mein Gott.